Matthäus 18 von Vers 21 bis 35. Dann trat Petrus zu ihm und sprach: Herr, wie oft soll ich meinem Bruder, der gegen mich sündigt, vergeben? Bis siebenmal? Jesus spricht zu ihm: Nicht bis siebenmal, sage ich dir, sondern bis 70 mal 7. Deswegen ist das Reich der Himmel einem König gleich geworden, der mit seinen Knechten Abrechnung halten wollte. Als er aber anfing abzurechnen, wurde einer zu ihm gebracht, der 10.000 Talente schuldete. Da dieser aber nichts hatte, um zu bezahlen, befahl sein Herr, ihm seine Frau und die Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen und zu bezahlen. Der Knecht nun fiel nieder, flehte ihn an und sprach: Hab Geduld mit mir, und ich will dir alles bezahlen. Der Herr jenes Knechtes aber, innerlich bewegt, ließ ihn frei und erließ ihm das Darlehen. Jener Knecht aber ging hinaus und fand einen seiner Mitknechte, der ihm 100 Denare schuldete. Und er ergriff und würgte ihn und sprach: Bezahle, wenn du etwas schuldig bist. Sein Mitknecht nun fiel nieder, bat ihn und sprach: Hab Geduld mit mir, und ich will dir bezahlen. Er aber wollte nicht, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er die Schuld bezahlt habe. Als nun seine Mitknechte sahen, was geschehen war, wurden sie sehr betrübt und gingen und berichteten ihrem Herrn alles, was geschehen war. Dann rief ihn sein Herr herzu und sprach zu ihm: Du böser Knecht, jene ganze Schuld habe ich dir erlassen, da du mich ja batest. Hättest nicht auch du dich deines Mitknechtes erbarmen sollen, wie auch ich mich deiner erbarmt habe? Und sein Herr wurde zornig und überlieferte ihn den Peinigern, bis er ihm die ganze Schuld bezahlt habe. So wird auch mein himmlischer Vater euch tun, wenn ihr nicht jedem seinem Bruder und seiner Schwester von Herzen vergebt. Amen.
Das Thema für die heutige Predigt habe ich so gestellt: Wir können vergeben, weil er, Gott, uns vergibt. Hans hat uns bereits den Text aus Matthäus 18, die Verse 21 bis 35 gelesen. Es ist das Gleichnis vom Schalksknecht oder auch vom bösen Knecht genannt. Doch wie kommt es dazu, dass Jesus seinen Jüngern dieses Gleichnis erzählt, das schon ziemlich herausfordernd ist? Dazu möchte ich uns kurz das ganze Kapitel 18 aus Matthäus schildern. Alles fing damit an, wie die Jünger sich darüber stritten, wer wohl im Himmelreich der Größte sein würde. Und sie fragten Jesus: Meister, wer von uns wird im Himmel der Größte sein? Und Jesus sagt zu ihnen: Wenn ihr nicht umkehrt wie ein Kind, dann kommt ihr nicht mal ins Himmelreich. Wer sich erniedrigt wie dieses Kind, und er zeigt damit auf ein Kind, das zu ihnen gekommen ist, der ist der Größte im Himmelreich. Jesus warnt seinen Jüngern davor, mit diesem Himmelreich leichtsinnig umzugehen, und er sagt zu ihnen: Wenn dich dein Auge dazu verleitet, zu sündigen, dann reiß es heraus. Es ist besser, du kommst einäugig ins Himmelreich oder mit beiden Augen in die Verdammnis. Jesus liegt es schwer am Herzen, Menschen zu retten. Jesus liegt es am Herzen, die verlorenen Schafe zu suchen, und deshalb vergleicht er sich in Vers 10 mit dem guten Hirten, der seine 99 Schafe zurücklässt, nur um ein Schaf, ein verlorenes Schaf zu suchen und es zu retten. Und genauso soll es auch in der Gemeinde sein. Jesus sagt: Wenn jemand gegen dich sündigt, dann gehe zu ihm, dann weise ihm zurecht. Weise ihm auf deine Schuld hin, und wenn er seine Schuld bekennt, dann hast du deinen Bruder, dann hast du deine Schwester gewonnen, und dann vergib ihm. Es geht darum, Brüder und Schwestern zu gewinnen. Doch wenn er seine Schuld nicht bekennt, dann sollen wir mehr Zeugen hinzunehmen und zuletzt die ganze Gemeinde, nur um eine einzige Person zu retten, um eine einzige Person bei der Herde, bei der Gemeinde Gottes zu behalten. So wichtig ist für Jesus eine Person. Und genauso wichtig soll für uns als Gemeinde die Versöhnung untereinander sein. Dieses alles sagte Jesus zu seinen Jüngern, als sie nur wissen wollten, wer wohl der Größte im Himmelreich sein würde. Petrus wird es langsam ungemütlich, und er merkt, dass das mit der Vergebung nicht ganz so einfach ist, und er unterbricht Jesus und fragt vorsichtshalber einmal nach. Und dann lese ich uns jetzt, was Petrus fragt: Herr, wie oft muss ich denn meinem Bruder, der an mir sündigt, vergeben? Genügt es 7-mal? Jesus sprach zu ihm: Ich sage dir, nicht 7-mal, sondern 70-mal 7-mal. Ich lese uns jetzt das Gleichnis bis Vers 27. Darum gleicht das Himmelreich einem König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Und als er anfing abzurechnen, wurde einer vor ihm gebracht, der war ihm 10.000 Zentner Silber oder auch Talente schuldig. Da er es nun nicht bezahlen konnte, befahl der Herr ihn und seine Frau und seine Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen, um damit zu bezahlen. Da fiel ihm der Knecht zu Füßen und flehte ihn an und sprach: Hab Geduld mit mir, ich will dir's alles bezahlen. Da hatte der Herr Erbarmen mit diesem Knecht und ließ ihn frei, und die Schuld erließ er ihn auch. Jesus sagt zu Petrus: Es genügt nicht, dass du deinem Bruder 7-mal vergibst, nein, 70-mal 7-mal. Und damit drückt Jesus hier aus, dass es unendlich oft ist, und dass diese Vergebungsbereitschaft bei uns bei jeglicher Sünde vorhanden sein soll. Denn er nimmt mit diesem 70-mal 7-mal Bezug auf Kain und Lamech, und da geht es um Racheakte. Das heißt, sogar Racheakte sollen wir vergeben. Und um dieses zu verdeutlichen, erzählt Jesus das Gleichnis von dem König im Himmelreich mit seinen Knechten. Matthäus verwendet das Wort Himmelreich, um das Gottesreich darzustellen, wie es die anderen Evangelisten nennen. Das Himmelreich bezieht sich gleichzeitig auf Gottes Allmacht über Natur und Geisterwelt, aber es bezieht sich auch auf Gottes Herrschaft über Menschen, wo Menschen sich freiwillig unter die Herrschaft Gottes stellen. Dieses Reich, dieses Himmelreich oder auch Reich Gottes, ist gleichzeitig sichtbar in der Gemeinde als Leib Christi, aber auch unsichtbar in der vollkommenen Gemeinde, wozu alle gehören, die Jesus als Herrn bekennen. Die, die schon verstorben sind, und die, die jetzt noch leben und die, die Jesus einst noch als Herrn bekennen werden. Doch dieses Reich Gottes ist auch gleichzeitig schon Gegenwart, dort, wo Menschen, die bekehrt und wiedergeboren sind, sich in einer Einheit als Gemeinde treffen, aber es ist auch Zukunft in dieser vollkommenen Gemeinde, die erst nach der Wiederkunft Jesu zur Vollkommenheit gelangen wird. Und deshalb bezieht sich dieses Gleichnis hier aus Matthäus nicht nur auf die Gemeinde, die erst nach Jesu Wiederkunft vollkommen als Braut vor Jesus stehen wird. Nein, sie bezieht sich auch schon auf die Gemeinde, die hier den Leib Christi darstellt, wo Jesus sich selbst verwirklicht. Sie bezieht sich auf die globale Gemeinde, aber auch auf jede lokale Gemeinde und somit auch auf uns als Gemeinde Hole. Dieser Knecht, den wir hier in diesem Gleichnis begegnen, ist kein normaler Arbeiter, wie wir ihn heute kennen. Nein, er ist ein Leibeigener des Königs. Das Wort Knecht kann auch mit Sklave übersetzt werden. Ein Sklave oder ein Knecht gibt seinen eigenen Willen komplett auf. Er ist komplett dem Willen seines Herrn, in diesem Fall des Königs, verpflichtet. Doch auch ein Sklave kann sich verschulden gegenüber seinem Herrn, wenn er zum Beispiel Geld leiht oder sich so verhält, dass er strafbar wird. Wenn das geschieht, dann wird ein Knecht ins Gefängnis geworfen oder gefesselt. Und genau in dieser Situation steckt der Knecht aus unserem Gleichnis. Wir wissen nicht, was er getan hat, aber wir wissen, dass er sich verschuldet hat gegenüber seinem Herrn. Denn er schuldet dem König 10.000 Talente. Wie können wir uns diese große Zahl vorstellen? Ein Talent damals waren 6.000 Denare. Ein Denar war ein Tagelohn. Das heißt, der Knecht schuldet seinem Herrn 60 Millionen Tagelöhne. Um dieses zu bezahlen, müsste er 194.000 Jahre arbeiten. Das wäre umgerechnet, ich habe es auf den Mindestlohn in Deutschland umgerechnet, etwa 3,5 bis 4 Millionen Euro für einen Mindestlohnempfänger in Deutschland. Auch wenn er, dieser Knecht, alles verkauft, sich selbst, seine Frau, seine Kinder, egal wie viele er hat, und alles, was er besitzt, kann er diese Schuld nicht bezahlen. Doch was macht der Knecht in dieser Situation? Er fällt vor dem König nieder und bittet um Geduld und sagt: Ich werde dir alles bezahlen. Lieber Knecht, woher willst du dieses Geld nehmen? Wie willst du das bezahlen? Dieser Knecht bräuchte einen Finanzkursus, aber er kann es sich auch auf seiner eigenen Hand ausrechnen, denn alle Tage, die er für den König arbeitet, jede Leistung, die er erbringt und jede Anstrengung, die er macht, die vermindern nicht seine Schuld. Denn das macht er nur, weil er ein Knecht des Königs ist und er ist verpflichtet dazu. Er hat also keine Chance. Und der König sieht diese ausweglose Situation des Knechtes. Und er hat Erbarmen. Matthäus verwendet hier nicht das bekannte Verb für Erbarmen, eleo, was Erbarmen haben bedeutet. Nein, er verwendet hier das Verb splanchnisomai. Und das hat eine sehr starke Bedeutung für Mitleid. Es bedeutet wörtlich, die Eingeweide umgedreht bekommen vor Mitleid. So ein starker Ausdruck ist dieses Verb. Und dieses Verb wird immer in Bezug mit Gott und Jesus verwendet, wenn sie das Elend und die Verlorenheit des Menschen sehen. Und deshalb bezieht sich Jesus in diesem Gleichnis auf den dreieinigen Gott. Dieser König in diesem Gleichnis ist niemand anderer als der Schöpfer Gott, der Heiland Jesus und der Heilige Geist. Und die Knechte in diesem Gleichnis, das sind die Gläubigen, die sich ganz freiwillig unter der Herrschaft des Königs Gott gestellt haben. Jesus hat das Lösegeld bezahlt, um uns, um die Menschen, die ihn als Herrn bekennen, aus der Knechtschaft des Teufels zu reißen und sie unter der Herrschaft Gottes zu stellen. Jesus selbst bezeichnet seine Jünger als seine Knechte. Und die Apostel sagen, dass sie Knechte Christi sind. Paulus schreibt in Römer 6, Vers 15 bis 18, ich lese uns die Verse, Römer 6, 15 bis 18. Wie nun sollen wir sündigen, weil wir nicht unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade sind? Das sei ferne. Wisst ihr nicht, wem ihr euch zu Knechten macht? Um ihm zu gehorchen, dessen Knechte seid ihr und müsst ihm gehorsam sein. Es sei der Sünde zum Tode oder dem Gehorsam zur Gerechtigkeit. Gott sei aber gedankt, dass ihr Knechte der Sünde gewesen seid, aber nun von Herzen gehorsam geworden der Gestalt der Lehre, die ihr ergeben seid. Denn indem ihr nun frei geworden seid von der Sünde, seid ihr Knechte geworden der Gerechtigkeit. Wenn ich die Erlösung Jesu annehme, wenn ich daran glaube, dass Jesu Tod für mich stellvertretend war und ihm die Herrschaft in meinem Leben übergebe, dann bin ich ein Kind Gottes und gleichzeitig ein Knecht Gottes. So drückt es Paulus hier in Römer 6 aus. Es geschieht ein Herrschaftswechsel, nämlich wir werden herausgerissen aus der Knechtschaft des Teufels hin unter die Herrschaft Gottes. Und somit kann man sagen, es gibt auf der Welt keinen freien Menschen. Es gibt keinen Menschen, der unter keiner Herrschaft lebt. Entweder bist du unter der Herrschaft Gottes und wenn du das nicht bist, dann bist du unter der Herrschaft des Teufels. Wenn wir bei Gott sind, dann sind wir nicht versklavt wie beim Satan, versklavt zur Sünde. Aber unter der Herrschaft Gottes zu stehen, heißt, dass unser Wille, unser eigener Wille, sich dem Willen Gottes beugt. Dass wir dem Willen Gottes verpflichtet sind und im Gehorsam gegenüber Gott leben. Doch jeder Gläubige, der unter der Herrschaft Gottes lebt, weiß, dass wir auch dann immer wieder sündigen. Immer wieder ertappen wir uns dabei, dass wir nach unseren eigenen Wünschen leben, dass wir sogar gegen den Willen Gottes leben. Und was machen wir dann? Verhalten wir uns so wie der Knecht hier in diesem Gleichnis, der zu dem König sagt, warte, ich werde dir alles bezahlen. Verhalten wir uns so und machen Gott unerfüllbare Versprechen? Zum Beispiel, Gott, ich habe heute wieder unnötig Zeit verschwendet mit diesen schlechten Filmen und im Internet, aber ich verspreche dir, es war das letzte Mal. Oder Gott, ich habe dieses Geld zwar nicht ganz rechtmäßig verdient und auch auf Kosten von anderen, aber ich verspreche dir, ich werde treu den Zehnten zahlen und du kriegst auch den zehnten Teil von diesem gestohlenen Geld. Gott, ich hatte wieder böse Gedanken über meinem Nächsten, aber ich verspreche dir, ich werde besonders hilfsbereit sein in der nächsten Woche. Gott, ich habe wieder schlecht geredet über meine Mitchristen, aber ich verspreche dir, morgen werde ich ein besonders gutes Zeugnis für dich sein. Ich werde dich bekennen. Versuchen wir, unser falsches Verhalten mit guten Taten auszugleichen? Versuchen wir, unser sündiges Denken mit frommen Floskeln zu überspielen? Denken wir daran, jeden Dienst, den wir für Gott und für sein Reich tun, sind wir Gott schuldig. Jede Zeit, die wir für Gott und für sein Reich opfern, die gehört Gott, weil er uns das Leben schenkt. Jeden Cent, den wir für Gott und für sein Reich spenden, gehören Gott sowieso. Und jede gute Tat, die wir für Gott und auch am Nächsten machen, die sind wir Gott aus Ehrerbietung schuldig. Wir können mit unseren guten Taten keine Schuld bezahlen. Wir können mit unseren guten Taten keine Sünde auslöschen. Wir sind total auf das Erbarmen Gottes angewiesen. Alles, was wir für Gott tun und für sein Reich, das tun wir, weil wir Gottes Knechte sind, weil Jesus uns durch seinen Tod aus der Knechtschaft des Satans gerissen hat und uns unter der Herrschaft Gottes gestellt hat. Diese Erlösung aus der Knechtschaft macht uns frei zum Gehorsam gegenüber Gott. Und somit komme ich zum zweiten Teil aus dem Gleichnis. Der zweite Punkt heißt: Unversöhnlichkeit schadet der Gemeinde. Und ich lese dazu die Verse 28 bis 31. Da ging dieser Knecht hinaus und traf einen seiner Mitknechte. Der war ihm 100 Silbergroschen oder auch Denare schuldig. Und er packte und würgte ihn und sprach: Bezahle, was du mir schuldig bist. Da fiel sein Mitknecht nieder und bat ihn und sprach: Hab Geduld mit mir, ich will dir's bezahlen. Er wollte aber nicht, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er bezahlt hätte, was er schuldig war. Als aber seine Mitknechte das sahen, wurden sie sehr betrübt und kamen und brachten bei ihrem Herrn alles vor, was sich begeben hatte. Soeben wurde diesem ersten Knecht seine unbezahlbare Schuld erlassen. Und jetzt geht er weg vom König, da er wieder befreit ist von seinen Fesseln oder auch aus dem Gefängnis entlassen wurde, und trifft einen seiner Mitknechte, der ihm 100 Denare schuldet. Wieder umgerechnet wären das etwa 7.200 Euro für einen Mindestlohnempfänger in Deutschland. Eine beachtliche Summe. Ich meine, wenn mir jemand dieses Geld schulden würde, würde ich auch nicht einfach ein Auge zukneifen und ihn gehen lassen. Doch was sind 7.000 Euro gegenüber 3,5 Millionen Euro? Der zweite Knecht ist ein Mitknecht. Das heißt, er steht auch unter der gleichen Herrschaft, so wie der erste Knecht. Er dient dem gleichen König. Diese zwei Knechte stehen auf der gleichen Stufe vor dem König. Und hier denkt der erste Knecht: Dies kann ich nicht gelten lassen. Hier muss Gerechtigkeit herrschen. Wenn ich den jetzt einfach vergebe und gehen lasse, dann bin ich ein Waschlappen. Der soll hier spüren, wer gerecht ist und wer schuldig ist. Der Mitknecht fällt vor ihm auf die Knie, genauso wie er vor einer Stunde vor dem König auf den Knien lag. Und der Mitknecht bittet um Erbarmen und Geduld, genauso wie er vor einer Stunde vor dem König flehte. Doch er bleibt kalt und sagt: Du schuldest mir dieses Geld und du wirst alles bezahlen. Hat er vergessen, dass ihm soeben die unbezahlbare Schuld, alle Schuld bezahlt wurde, vergeben wurde? Die anderen Knechte haben es nicht vergessen. Ich kann mir so vorstellen, dass die Mitknechte, die übrigen Knechte, mit diesem ersten Knecht mitgezittert haben. Sie haben gesehen, er hat eine unbezahlbare Schuld vor dem König. Und sie haben mitgezittert: Wie wird der König reagieren? Und als der König ihm die Schuld erlassen hat, da haben sie sich bestimmt mitgefreut. Doch jetzt, wo sie sehen, wie dieser Knecht mit seinem Mitknecht umgeht, da sind sie betrübt. Sie sind traurig. Was mache ich, wenn sich jemand aus der Gemeinde gegen mich verschuldet? Es geht in diesem Gleichnis nicht in erster Linie um Weltmenschen, um Menschen, die Gott nicht kennen. Nein, es geht um Christen unter sich, um Mitknechte, um Mitchristen. Jeder, der bekehrt und wiedergeboren ist, der hat diese Vergebung erfahren, wo ihm alle seine Schuld bezahlt wurde. Er weiß, was es bedeutet, von allem erlöst zu sein. Und diese Vergebung dürfen wir immer wieder, jeden Tag erfahren, wenn wir unsere Sünden bekennen. Doch was machen wir, wenn wir mit unserem Bruder und unserer Schwester im Streit stehen? Wenn sich der Bruder oder die Schwester gegen mich verschuldet hat? Fordern wir Gerechtigkeit? Fordern wir Vergeltung? Fordern wir Erstattung und Wiedergutmachung? Oder sind wir bereit zu vergeben, weil Gott uns vergeben hat? Und an dieser Stelle sollte jeder einmal für sich denken: Ist da irgendwo Streit zwischen mir und einem Mitchristen? Grüße ich jemanden lieber nicht, weil er mich beleidigt hat? Kritisiere ich jemanden, weil ich einfach neidisch bin auf ihn? Oder ärgere ich mich über jemanden, weil er mich nicht die ganze Wahrheit gesagt hat, mich belogen hat? Und jetzt die Frage: Wie gehen wir als Gemeinde, als Mitchristen damit um, wenn sich Geschwister nicht versöhnen wollen? Wenn Mitchristen im Streit stehen, wie reagiere ich als Außenstehender? Ist es uns gleichgültig? Sind wir auch schon so individualistisch geprägt und sagen, das geht mich nichts an? Das ist ihr Leben, das ist ihr Streit. Da mische ich mich nicht ein. Nein, uns als Gemeinde kann es nicht egal sein, wenn Gläubige miteinander im Streit stehen. Wir können nicht gleichgültig darüber hinwegsehen. Denn die Unversöhnlichkeit unter Gläubigen, das ist eines der stärksten Waffen des Satans, um Gemeinden zu zerstören. Und die Versöhnung unter Gläubigen, das ist eines der stärksten Zeugnisse von Jesus' Sieg dort auf Golgatha. Damit machen wir als Christen einen Unterschied. Wenn wir als Gemeinden nicht willig sind, Versöhnung zu leben, dann werden wir schwach. Wenn wir als Gemeinden nicht willig sind, uns gegenseitig zu versöhnen, dann werden wir wirkungslos. Es geht hier nicht darum, über Sünde gleichgültig zu werden. Es geht hier auch nicht darum, tolerant zu werden und Sünden gut zu heißen. Nein, es geht darum, Sünde beim Namen zu nennen und sie uns von Herzen gegenseitig zu vergeben. Und somit komme ich zum letzten Teil aus dem Gleichnis. Gottes Gnade schafft in uns Erneuerung. Und dazu lese ich die letzten 4 Verse. Da forderte ihn sein Herr vor sich und sprach zu ihm: Du böser Knecht, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich gebeten hast. Hättest du dich da nicht auch erbarmen sollen über deinen Mitknecht, wie ich mich über dich erbarmt habe? Und sein Herr wurde zornig und überantwortete ihn den Peinigern, bis er alles bezahlt hätte, was er ihm schuldig war. So wird auch mein himmlischer Vater an euch tun, wenn ihr einander nicht von Herzen vergebt, ein jeder seinem Bruder. Wie reagiert der König darauf, dass der Knecht seinem Mitknecht nicht vergeben will? Er ruft ihn zu sich. Es gibt ein Gespräch unter 4 Augen und der König wird zornig. Warum wird der König jetzt zornig? Vorhin dann kam dieser Knecht mit seinem Berg voller Schuld vor dem König und er hatte Erbarmen. Der Knecht schuldete dem König selber 10.000 Talente. Und der König wurde nicht zornig, sondern er hatte Erbarmen mit dem Knecht. Und jetzt wird er zornig, wo ihm doch der Streit zwischen den Knechten egal sein kann. Nein, der König wird zornig, weil seine Vergebung beim Knecht keine Auswirkungen zeigt. Und Jesus sagt in Vers 35 ein sehr hartes Wort zu seinen Jüngern: Genauso wird auch mein himmlischer Vater an euch tun, wenn ihr einander nicht von Herzen vergebt, ein jeder seinem Bruder. Der König überantwortete den Knecht, dem Peinigern, bis er bezahlt hätte, was er ihm schuldig war. Wir können es uns also vorstellen, dass er ihn überantwortete für etwa fast 200.000 Jahre. Das ist so etwas wie die Ewigkeit, die ewige Verdammnis. War der Knecht nicht gerettet? Stellt sich jetzt hier die Frage. Geht es darum, dass wir mit unseren Taten uns retten können, indem wir gut sind? Jesus spricht hier nicht von der Werkgerechtigkeit. Er spricht auch nicht davon, dass wir uns die Vergebung verdienen können, weil der König vergab dem Knecht, egal was er getan hatte. Jesus spricht hier von der Erneuerung durch seine Gnade. Und da kommt es darauf an, wie wir Gnade verstehen. Gnade ist nicht nur dazu da, um uns die Sünde zu vergeben. Nein, Gnade ist dazu da, sie ist viel größer und weiter, nämlich sie schafft in uns Veränderung. Wenn wir unter der Herrschaft Gottes stehen, dann bleibt unser Leben nicht so, wie es vorhin war. Wenn wir diese Gnade erfahren, die Vergebung von all unserer Schuld, dann wird unser Leben verändert. In Titus 3, Vers 4 bis 7 lesen wir: Als aber erschien die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Heilands, machte er uns selig. Nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hatten, sondern nach seiner Barmherzigkeit. Durch das Bad der Wiedergeburt und Erneuerung des Heiligen Geistes, den er über uns reichlich ausgegossen hat durch Jesus Christus, unseren Heiland. Gott machte uns selig. Durch die Reinigung, durch das Blut des Lammes Jesu, das ist die Vergebung der Sünde, und die Erneuerung durch den Heiligen Geist. Und genau das erlebt man bei der Bekehrung. Die völlige Vergebung von aller Sünde und die Erneuerung durch den Heiligen Geist. Die Erlösung, die Rettung aus der Sklaverei der Sünde und die volle Hingabe hin zu Jesus, wo wir Jesus die Herrschaft in unserem Leben übergeben. Wir können nicht nur die Vergebung haben, sondern die Erneuerung des Geistes gehört dazu. Wir können nicht nur die Erlösung aus der Sklaverei haben, sondern wir müssen uns durch den Geist unter die Herrschaft Gottes stellen lassen. Es passiert immer ein Herrschaftswechsel, wenn Menschen sich zu Gott bekehren. Und deshalb lesen wir in Jakobus 2, Vers 17: So ist auch der Glaube, wenn er nicht Werke hat, tot in sich selber. Auch dieser Vers spricht nicht von der Werkgerechtigkeit, sondern davon, dass die Werke aus dem Glauben herauskommen. Die Werke sind ein Beweis dafür, dass der Mensch gerettet ist, dafür, dass er diese Vergebung empfangen hat. Und wenn dieser Knecht seinem Mitknecht vom Herzen vergeben hätte, dann wäre das der Beweis dafür, dass ihm von Herzen vergeben wurde vom König. Der Knecht aus dem Gleichnis hat aber die Gnade nicht verstanden. Er hat sich nicht von dieser Gnade Gottes verändern lassen. Nein, er verachtete sogar die Gnade und er macht den König lächerlich. Der Knecht hat nicht begriffen, dass die Vergebung was die Vergebung in ihm bewirkt. Und er will immer noch beweisen, dass er gerecht ist. Und deshalb zieht er seinen Mitknecht zur Verantwortung. Er kann nicht damit leben, dass ihm die Gnade ganz unverdient zugesprochen wurde. Jetzt ist die Frage an uns, wie gehen du und ich mit der Gnade Gottes um? Nehmen wir sie an? Gestehen wir Gott, dass wir sie nicht verdient haben und dass wir Gott auch nichts geben können, um sie uns zu verdienen? Lassen wir uns diese Gnade schenken? Begreifen wir, was es bedeutet, vom König, von Gott selber vergeben zu werden? Und lassen wir uns von dieser Gnade ergreifen und verändern? Oder wollen wir nur die Vergebung und unser Leben weiterhin nach unserem Willen gestalten und so leben, wie wir es wollen? Wir sind dazu aufgefordert, uns gegenseitig zu vergeben, weil Gott uns vergeben hat. Und wir können uns gegenseitig nur dann vergeben, wenn Gott uns vergeben hat. Und ich lese uns zum Schluss Epheser 4, Vers 32, wo es heißt: Seid aber untereinander freundlich und herzlich und vergebt einer dem anderen, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Lassen wir unser Leben verändern durch die Gnade hin zu dem Bild Jesu. Wir werden jetzt gleich eine kurze Zeit der Stille haben, wo sich jeder selber prüfen lassen kann. Und ich möchte dann mit uns noch zusammen beten. Haben wir die Zeit der Stille. Unser himmlischer Vater, danke, dass du so groß und allmächtig bist. Wir loben dich für deine Größe, für deine Allmacht. Du kennst uns durch und durch. Ich danke dir für die Vergebung, die wir erfahren dürfen, jeden Tag neu, wenn wir dir unsere Sünden bekennen. Danke für Jesus, der die Rettung für uns ist aus der Knechtschaft der Sünde. Und ich bitte dich, dass du uns durch deinen Geist immer wieder erneuerst, dass dein Geist in uns Raum gewinnen kann. Ich bitte dich, dass du uns durch deinen Geist zurechtweist und zu uns sprichst. Danke, dass wir vertrauen dürfen, dass du der Herr bist und sei du auch der Herr in unserem Leben. Amen.